Über drei neue Hörspiele will ich heute kritisch berichten. Sounds of Still Lives heißt das erste, vom Südwestrundfunk ganz frisch produziert. Eine liebliche Stimme taucht irgendwann auf, daran geheftet eine Art Sprechfuge oder Sprechkanon, beliebtes Mittel im Hörspiel, polyphone Künste zu zeigen und darüber Texte fremd zu machen. Hören Sie selbst.
Violett, 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 Viol
Prosa Pablo Picassos. Ihr zur Seite Dietmar Wiesner, Komponist und Flötist im renommierten Ensemble Modern. Beide inszenierten das Stück für Stimmen und Instrumente auch. Verbales Material soll in eins fallen mit musikalischen Texturen durch Stilmittel der Drehung, der Wiederholung, der Rotation, so die Autoren. Das bildkünstlerische Stillleben erschien ihnen hierfür die wichtigste Ausgangsmetapher. Vielerlei Spielereien, auch Gaukeleien mit Material aus Zirkus und Atelier, Farben aus Musik und Dichtung sind eingebaut. Bildmetaphern suchen nach musikalischer Entsprechung, so erfolgreich wie vergeblich. Geschichten wie etwa der Stier unter Picassos Hand in seine Bestandteile zerfällt und kubistisch im Bilde wiederkehrt, sind gut anzuhören, sie kaschieren jedoch kaum die Schwächen des Stücks. Mal da oder dort ankernde musikalische Einwürfe sind teilweise nicht anzuhören. Der Hildegard-Knef-Imitation mag man kaum folgen, so dürftig ist, was aus der Sängerin kommt. Schlimmer noch die schwüle Barmusik, die eintritt, obwohl nichts danach verlangt. Komischen Geschmack verraten auch die sämtlich zu lange laufenden populären Songs des Anfangs. Hingegen überraschen einige geschickt inszenierte Collagen nach Dada-Art, Beispiel entlang der Tonleiter Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Zahlenreihen und Interpunktionen tummeln sich Worte und Silben, umspielt von lustigen Klangmodellen eines Kammerensembles. Das sind die klügsten, weil amüsantesten Stellen der Komposition.
Mi 10, Si 44, La 9, Sol 22, Fa 43, Mi 0, Ti, Re, 95!
Die Ursendung von Sounds of Still Lives ist am 10. Januar im Programm von SWR 2.
Wir jungen Künstler geben uns Rechenschaft über das, was wir tun. Wir wollen für das Leben arbeiten, nicht für die Leichenhallen von Museen. Wir arbeiten mit den elementarsten Mitteln überindividuell. Wir haben alle Namen begraben, unsere eigenen zuerst.
Das zweite Stück, eine DLF-Produktion, eben fertiggestellt, projiziert gleichsam den Geist des Bauhauses und was daraus geworden ist in unsere Ohren. Titel Audio, Space, Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum. Es dauert eine Stunde und begeht vorweg 100 Jahre Bauhaus. Das Stück ist so gut, dass es lohnt, etwas ausführlicher zu besprechen. Die Bauhaus-Idee sei nach wie vor aktuell und in ihrer Geschichtlichkeit extrem widersprüchlich, suggerieren die Autoren Wittmann und Zeitblom, die das Stück mit 10 Stimmen und Klängen aus verschiedensten Quellen, Sprechchören, Vokalpartien und Instrumenten auch inszenierten. Eine beachtliche Arbeit ist entstanden, in einigen Partien verwirrend gebaut, bald aus den Nähten platzen vor konstruktivistischen Wortketten und Science-Fiction-Vokabularien, in den meisten anderen höchst klarsichtig und kritisch angelegt. Ein starkes Wir-Gefühl, wie im Tonbeispiel vernehmlich, prägte die junge Garde der frühen Bauhäusler, von denen manch junger Künstler nach der Weltkriegskatastrophe nur dort anlandete, weil er ohne Wohnstatt und ausreichender Nahrung war. Zugleich fällt der Blick ins Krisenmanagement der Jetztwelt, das futuristisch die weltbeherrschende Rolle der künstlichen Intelligenz beschwört und regenerative Energieanlagen immer enger und aggressiver über den Globus verteilt, um den kapitalistischen Furor am Laufen zu halten. Die technische Welt sei gut zu finden, verschandele sie auch Mutter Erde, schallt es grotesk aus den Mündern.
Es schmerzt euch, ein Windrad in der schönen Landschaft zu sehen? Wir lachen. Wir lachen und sausen staunend um den Erdball.
Dass auch im Bauhaus die Technikbegeisterung in Technikvergottung jenseits des menschlichen Umschlug, lanciert das Stück raffiniert in die Ohren. Die fiktiven Spaziergänge des Walter Gropius, seinerzeit erster Direktor in Weimar, ermöglichen es, Traditionelles mit modernem Ideenmaterial aus Technik, Architektur und Kunst zu konfrontieren, damit zu spielen, auch mit den Schrullen und Hochzüchtungen desselben, gestern wie heute. Er betritt in New York City das Rechenzentrum von Buckminster Fuller, auch Becky genannt, darin das Monster eines Quantencomputers steht, geschaffen zur ununterbrochenen Erforschung der Welt. Fuller, restlos affiziert von der Digitechnik, weiß so offen wie virtuos sein menschenfeindliches Weltbild in Szene zu setzen. Es gelte, dass in einer Gesellschaft das Weibliche überall dem Männlichen untergeordnet sei, legt seine raue Kehle frei, da es einem grundlegenden Naturgesetz folge. Schon kommen die beiden Herren ins Plaudern und es stellt sich heraus, er, Gropius, brauche Material für eine Rede zu 100 Jahre Bauhaus und suche nach Anregungen. Dreh- und Angelpunkt des Stückes ist die Mensch-Maschine-Problematik. Vor dieser Folie kommt auch das iPhone leitmotivisch ins Spiel, mit dem ein wissbegieriges Kind vor der Mutter spielt, dem Gerät Handlungsmomente entlockt und darüber in Konflikte mit ihr gerät.
Mama, schau, noch ein Gropius-Klon.
Jetzt reicht's. Schalt endlich diese App aus, sonst ist das Smartphone für heute weg.
Oh Mann, jetzt ist er weg.
Hör auf, so ein Drama zu machen.
Unaufhörlich erscheinen elektronische Klänge wie schmutzige Schwaden unterm Himmel der Städte und verschwinden wieder. Plattengeräusche aus Schalltrichtern, knisternde Telefonverbindungen, dadaistisch behandeltes Wortmaterial, nicht zuletzt solistische wie begleitende Partien von Schlagzeug und Bassklarinette gehören zum Repertoire der Klänge. Überhaupt besticht das Stück durch seine raffinierte Klangarchitektur.
Der Mensch ist ein aus aller Angel der innersten Absolutität.
Die Autoren griffen tief in die Kiste der frühen Bauhauskundgaben, der Aufrufe, Manifeste und so weiter. Bündelförmig zitieren Stimmen daraus, speziell aus Texten von Laszlo, Morley Notch, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und anderen Bauhausgrößen. Kristallisationspunkt ist Gropius, dem seine Frau Alma Mahler schwer anhängt.
Alma?
Formsprache, unbewusster Automatismus.
Oh ja.
Emotionale Introspektion.
Ja.
Alma, was machst du hier?
Kreis, Quadrat, Dreieck.
Oh, ja.
Kunst würde zur Realität werden und Künstler seien nichts anderes als Ingenieure, sagt eine Telefonstimme. Es sei ratsam, die Funktionalität der Dinge allem Früheren vorzuziehen. Plüsch und Zierde seien unbrauchbar. Das einfache, klare, nützliche in den Alltag gestellt, wie deren Gewerke müssen obsiegen. Geht es reihenweise durch die Mikrofone und mehr. Etwa Kennzeichnungen wie das Mobiliar als Serie, der Mensch als mechanisches Wesen, die Wohnung als Maschine, die Städte und Häuser wie aus dem Baukasten. Ein Glatthobeln der Welt. Dergleichen bleibt keineswegs unwidersprochen. Kritische Stimmen mischen sich ein, sie parodieren Zeichen des fatalen Technik- und Rationalisierungsrauschs, der die Bevölkerung in den 20er Jahren überzog und ab 1933 konform ging mit Aufrüstung und Krieg, und attackieren, was nach Mustern des Bauhauses angerichtet wurde.
Wir wollen den Spitzenleistungen moderner Waffendesigner keine Preise der guten Form verleihen, deren Kriterien sie wie keine andere Produktgruppe erfüllen.
Wir anerkennen andererseits nicht, dass die Modernisten allen voran die Bauhäuser...
Das Stück ist wahrlich ein Husarenritt mit gezogener Klinge durch 100 Jahre Bauhaus.
Wir haben verstanden. Wir sind das Bauhaus.
Der Deutschlandfunk sendet Audio Space Machine, ein Bauhaus-Konzeptalbum, am 12. Januar um 20 Uhr.
Am 11. September 2001, 6 Stunden nach den Angriffen auf das World Trade Center, hörte ich, dass Donald Rumsfeld sagte, dies sei eine Gelegenheit, den Irak zu erwischen. Ich hörte ihn sagen, jetzt wird geklotzt und aufgeräumt. Zusammenhang hin oder her.
Ich hörte, dass Condoleezza Rice fragt, wie schlägt man aus diesen Gelegenheiten Kapital?
So empfehlenswert wie die Bauhausarbeit ist »Was hörte ich vom Irak?« ein Hammer von Dokumentarhörspiel des US-Amerikaners Elliot Weinberger, eben produziert vom RBB. Sabine Wortmann schuf die Komposition, Regie Andrea Ghetto. Eine gänzlich andere Form. Das Stück arbeitet mit den Stimmen von Matthias Buntschuh, Stefanie Eid, Martin Engler und Corinna Kirchhoff wie der Bohrer, der in Eisen geht. In gleichbleibenden Metren und verschiedenen Stimmlagen immer wieder »Ich hörte sagen« und es kommen immer wieder nur Lügen, Halbwahrheiten, Verdrehungen, obwohl doch davor noch alles in Ordnung schien. Der Irakkrieg von 2003 nahm seinen Anfang auf einem den ganzen Globus überschwemmenden Meer unbewiesener Behauptungen.
Colin Powell hörte ich vor dem Senat sagen, wir reden hier über reale Waffen, wir reden über Anthrax, wir reden über Botulin, wir reden über Atomwaffenprogramme.
So werden Kriege gezaubert, über eine Maschinerie, die die Hirne vernebelt und jedes vernünftige Denken konterkariert. Es bedurfte des 11. September, um die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Saddam Hussein war plötzlich der Dämon aller Dämonen.
Er spielt auf Zeit. Er betrügt. Er bittet um Zeit. Er spielt mit den Inspektoren Verstecken. Er rüstet nicht ab.
Jener zweite Irakkrieg im Jahre 2003 dauerte nur 43 Tage. 37.000 irakische Soldaten, 4.000 US-Soldaten kamen um und 600.000 irakische Zivilisten starben. Ihre Familien und Freunde sind auf ewig den Kriegstreibern Feind. Eine Bilanz, die unter die Decke gekehrt wurde und wird. Es folgten 8 Jahre für alle Seiten zermürbende Besatzungszeit. Massenvernichtungswaffen hat man nie gefunden. Irgendwann sickerten erste Nachrichten über die Grausamkeit des Krieges durch, später verstärkt durch die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden. Auch das wurde entweder nach kurzem Aufleuchten verharmlost oder der terroristischen Gegenseite angelastet.
Ich hörte Condoleezza Rice sagen, eine Invasion des Iran stehe gegenwärtig nicht auf dem Speisezettel.
Was ich vom Irak hörte, bringt RBB Kulturradio am 18. Januar spätabends als Ursendung.